Meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben also soeben einen zeitgenössischen Werbefilm über eine allein Wissenschaft, Forschung und Kultur dienende preußische Staatsbibliothek gesehen, über ihre Schätze und ihre Attraktivität für Leser und Publikum, über ihre Weltoffenheit und ihre Verbindungen in andere Kulturstaaten. Mit diesem gewinnenden Bild, ich habe den mutmaßlichen historischen Ort genannt, sollte auch die preußische Staatsbibliothek als Botschafterin des neuen Deutschland für den NS-Staat werben. Es steht in harschem Kontrast zu den Themen unserer heutigen Tagung, denn hier werden wir anderes sehen. Die Verflechtung mit dem nationalsozialistischen Herrschafts- und Verwaltungsapparat, Diskriminierung von Mitarbeitern und Lesern, den Alltag der Bibliotheksbenutzung in der Diktatur, die Bereicherung der Bibliothek an Sammlungen und Kulturgut, das Einzelnen und Staaten geraubt wurde. Die Erforschung der Geschichte des wissenschaftlichen Bibliothekswesens im Nationalsozialismus hat in Deutschland erst mit signifikanter, ja tatsächlich jahrzehntelanger Verspätung begonnen. Erst in den 1980er Jahren mit ersten Monographien zu den Universitätsbibliotheken, vor allem aber mit den Wolfenbüttler-Tagungen von 1988 und 1989, setzten methodisch fundierte Untersuchungen ein. Werner Arnold berichtet in seinem Beitrag zur Weimarer Konferenz von 2009, Wissenschaftliche Bibliothekare im Nationalsozialismus, rückblickend über die Verwerfungen im Wolfenbüttler-Arbeitskreis für Bibliotheksgeschichte Mitte der 1980er Jahre. Im Vorfeld dieser Tagung über die Vorbehalte in der Erlebnisgeneration und der eher unmittelbar nachfolgenden Generation leitender Bibliothekare gegenüber einer konsequenten Erforschung von Täter- und Opferbiografien, Milieuprägungen, berufsständischem Selbstverständnis und leitenden strukturellen Zusammenhängen. Diese verzögerte, bisweilen auch aktiv verhinderte Auseinandersetzung mit jenen Jahren in der Zeit nach 1945 ist heute zu Recht selbst ein Thema der Erforschung der NS-Bibliotheksgeschichte. Im Jahre 1992 erschien im Nachrichtenmagazin Der Spiegel unter dem Titel Bomben im Keller ein ausführlicher Artikel, der aus Anlass der an der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen aufgenommenen Forschungen erstmals die Aufmerksamkeit einer größeren Öffentlichkeit auf das Thema der Raubgutbestände deutscher Bibliotheken, Archive und Museen und die dahinterstehenden Geschichten von Entrechtung und Ausplünderung von Juden, Freimaurern, politischen Gegnern und Emigranten durch deutsche staatliche Stellen lenkte. Äußerungen von leitenden Bibliothekaren anderer Häuser, die die Journalisten damals befragten, illustrierten auch noch zu diesem Zeitpunkt, dass viele Bibliotheken hier kaum eigenen Aufklärungs- oder gar Handlungsbedarf sehen wollten. Ein wirklicher Impuls kam erst durch die Washingtoner Prinzipien von 1998, zu Vermögenswerten aus der Zeit des Holocaust und die sich 1999 daran anschließende gemeinsame Erklärung von Bundesregierung, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden zur Ermittlung und Restitution des in der NS-Zeit geraubten und in öffentliche Sammlungen übernommenen Kulturguts. In zahlreichen Einrichtungen begannen nun, als die politischen Signale eindeutig wurden, Bemühungen um Klärung von Raubgutbeständen und Restitution. Seit 2008 mit Unterstützung durch die bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz angesiedelte, mit Fördermitteln aus dem Haushalt des Beauftragten der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und Medien ausgestattete und durch die Kulturstiftung der Länder getragene Arbeitsstelle für Provenienzrecherche und Forschung. Zahlreiche Tagungen haben stattgefunden, vor allem zu nennen die inzwischen 4 hannoverschen Symposien seit 2005. Und vor wenigen Monaten sind die Vorträge der jüngsten hannoverschen Tagung von 2011 in Buchform erschienen. Und die Aktivitäten gehen aus gutem Grund weiter, und zwar unvermindert intensiv. Zuletzt hat in der vergangenen Woche erst an der Universitätsbibliothek Gießen eine Tagung zur Provenienz- und Raubgutermittlung in den hessischen wissenschaftlichen Bibliotheken stattgefunden. Festzustellen ist daneben auch ein neu belebtes Interesse an der Personengeschichte, und zwar insbesondere der Führungsebene. Neben den Sektionen auf den Bibliothekartagen, wesentlich organisiert von Jürgen Barmdreier, heute unter uns, und Sven Kuttner, ist vor allem die bereits erwähnte Weimarer Tagung des Jahres 2009 zu erwähnen. Das verstärkte Augenmerk auf die Biografien, Psychogramme und Handlungsspuren der Hauptakteure ist einerseits durch die Quellenlage nahegelegt. Von ihnen haben wir Verwaltungsakten, Nachlässe, in einigen Fällen autobiografische Aufzeichnungen in Tagebuchform. Andererseits ist es dadurch gerechtfertigt, dass gerade im Führerstaat und in der nach dem Führerprinzip zu organisierenden Verwaltung das Handeln der verantwortlichen Direktoren und leitenden Bibliothekare weitreichende Auswirkungen haben musste. Personengeschichte wird sich immer von Sozial-, Mentalitäts- und im Fall der Bibliotheken verwaltungsgeschichtlichen Fragestellungen leiten lassen, um von der individuellen Biografie zu den strukturellen Bedingungen und Handlungsspielräumen zu gelangen. Letztlich geht es darum, zu den impliziten Rollenauffassungen vorzustoßen, denjenigen der Handelnden selbst, aber auch den Zuschreibungen von außen, etwa durch die staatlichen und politischen Akteure. Es gilt, die berufs- und milieuspezifischen Prägungen zu erkunden und den Normen und Wertvorstellungen auf den Grund zu gehen, die das Selbstbild, die Wahrnehmung und die Kommunikationsstrategien bestimmten. Und ich denke, dass die Überlegungen von Herrn Bahndreier, die wir heute Vormittag hören werden, uns in dieser Hinsicht reichen Diskussionsstoff bieten werden. Wesentliche Wegmarken in der NS-Bibliotheksgeschichte werden durch Verwaltungshandeln gesetzt. In die Beschäftigungsverhältnisse der Bibliothekare griffen die allgemeinen beamtenrechtlichen Willkürgesetze der Nationalsozialisten ein, an erster Stelle das Gesetz über die Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom April 1933. Seine unmittelbare Folge war die Entlassung sowohl der Bibliothekare jüdischen Glaubens bzw. jüdischer Abstammung als auch von sich politisch und ideologisch nicht beugenden Mitarbeitern. Die Diskriminierung verschärfte sich, wie in den übrigen Bereichen des öffentlichen Lebens, mit der Rassegesetzgebung von 1935, vor allen Dingen dem Reichsbürgergesetz und dem Reichsbeamtengesetz von 1937. Neue Ausbildungs- und Prüfungsordnungen knüpften den Zugang zu den bibliothekarischen Berufen strikt an Arier-Nachweis und Parteimitgliedschaft. Welche Bibliothekarinnen und Bibliothekare der Preußischen Staatsbibliothek Diskriminierung ausgesetzt und aus dem Dienst entfernt wurden, darüber wird als exzellenter Kenner der Biografien von NS-Verfolgten im Verlagswesen und Publizistik, in Bibliotheken und Buchhandel heute Professor Sauer zu uns sprechen. Und so viel darf ich an dieser Stelle schon verraten. Er ist, wie er mir sagte, bei seinen Forschungen auf neue Namen unter den Mitarbeitern gestoßen, die bisher als Opfer der Willkürmaßnahmen uns noch nicht im Blick waren. Unter den heute vorgestellten Lebensläufen wird uns das im Detail vorgestellten Lebensläufen wird uns das Referat meiner Kolleginnen Sophia Fock und Eva Timme aus unserer Orientabteilung im Detail das Schicksal des Hebraisten und Orientalisten Arthur Spanier näher bringen. Eines ausgewiesenen Spezialisten für hebräische Handschriften und Frühdrucke, exzellenter Kenner des Talmud und der rabbinischen Literatur, der am Berliner Forschungsinstitut für die Wissenschaft des Judentums gewirkt hat. Als Weltkriegsteilnehmer konnte er zunächst noch bis 1935 in der Staatsbibliothek bleiben. Seine Emigration in die USA, um einen Ruf auf einen Lehrstuhl für Rabbinistik zu übernehmen, scheiterte 1939. 1942 ist er in Bergen-Belsen umgekommen. Frau Timmer hat Arthur Spanier vor einiger Zeit hier im Haus eine Kabinettausstellung gewidmet und eine Auswahl darüber, daraus können wir ihn heute noch einmal zeigen. Hinten im Raum, in den Pausen haben Sie die Gelegenheit, einige Vitrinen zu betrachten. In Verwaltungsstrukturen der wissenschaftlichen Bibliotheken war, einhergehend mit dem Verlust der politischen Selbstständigkeit der deutschen Länder, Frau Schneider-Kempf hat darauf angesprochen, eine starke Tendenz zur Zentralisierung zu konstatieren. Die entscheidende Machtzentrale wurde das 1934 gegründete und ab 1935 auch für Preußen zuständige Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung unter dem Altphilologen und Gymnasiallehrer Bernhard Rust. Dem im Ministerium gebildeten Amt für Wissenschaft unterstanden die wissenschaftlichen Bibliotheken. Zuständig war der frühere Bibliothekar der Bayerischen Staatsbibliothek Rudolf Kummer, ein Nationalsozialist und überzeugter Antisemit der ersten Stunde und Teilnehmer am Hitlerputsch von 1923. Kummer wurde auf Empfehlung des Generaldirektors der Preußischen Staatsbibliothek Krüss vom Minister berufen und in München. Während in München der alte Kämpfer der NSDAP, Rudolf Buttmann, von dem wir heute noch ausführlicher hören werden, Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek wurde. Kummer und Krüss, so denke ich, müssen ohne Zweifel als die beiden einflussreichsten Gestalten im deutschen Bibliothekswesen der 12 Jahre NS-Diktatur gesehen werden. In den Sog der Zentralisierung gerieten auch zwei andere Institutionen, Der Beirat für Bibliotheksangelegenheiten beim preußischen Kultusministerium wurde 1936 in einen Reichsbeirat umgewandelt, dem ex officio der Generaldirektor der preußischen Staatsbibliothek vorsaß. Fortan konnte kaum eine bibliothekspolitische Angelegenheit im Reich an Christ vorbeigehen und auch in allen wichtigeren Personalangelegenheiten war sein Platzett erforderlich. Daneben wurden die bibliotheksbezogenen Gremien der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, also der späteren deutschen Forschungsgemeinschaft, organisatorisch in die preußische Staatsbibliothek eingegliedert, wobei sie allerdings als Dienststellen des Reichsministeriums geführt wurden. Dies betraf vor allem den Ausschuss für Bibliotheksangelegenheiten, den Vorläufer des Ausschusses für wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme der heutigen DFG, wo insbesondere die Erwerbung ausländischer wissenschaftlicher Literatur koordiniert und finanziert wurde. Diese Funktion erfüllten nun das Beschaffungsamt der deutschen Bibliotheken, der deutsch-ausländische Buchtausch sowie die Reichstauschstelle in der preußischen Staatsbibliothek. Obwohl das Rustministerium und das Referat Kummer in der Machthierarchie unter wesentlicher Einbeziehung der preußischen Staatsbibliothek und ihres Generaldirektors die Hauptachse des Durchgriffs der Politik auf das wissenschaftliche Bibliothekswesen darstellten, entfaltete sich auch in diesem Bereich die für die Herrschaftsstrukturen im Nationalsozialismus so typische unübersichtliche Polykratie konkurrierender Machtfaktoren zwischen Partei, Verwaltung, Ministerien, Gestapo, SS und diverser Führerstäbe. Auf staatlicher Seite spielte neben dem Reicherziehungsministerium das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, also Goebbels, eine erhebliche Rolle bei der Entwicklung des Bibliothekswesens im Reich. In seinem Zugriff stand mit der Deutschen Bücherei Leipzig und deren nationalbibliografische Aufgabe das zentrale Steuerungsinstrument der Mediendiktatur, um den Begriff von Jan-Peter Babian aufzunehmen, nämlich die Schrifttumskontrolle. So wirkte die Reichsschrifttumskammer mit der Organisation von Buchausstellungen nationalsozialistischer Publizistik wie der alljährlichen Woche des Deutschen Buches über die Bibliotheken in die breite Öffentlichkeit. Diese Ausstellungen wurden oft zuerst in der preußischen Staatsbibliothek oder in der deutschen Bücherei gezeigt und gingen dann als Wanderausstellungen ins Reich. 1934 zeigte die preußische Staatsbibliothek als erste Ewiges Deutschland, deutsches Schrifttum aus 15 Jahrhunderten, und zur Eröffnung sprach Alfred Rosenberg persönlich, dessen Reichsstelle für das deutsche Schrifttum hier als Ausrichter auftrat. Über dieses Geflecht von staatlichen und parteiamtlichen Stellen und ihre Protagonisten werden wir gleich im Eingangsreferat von Herrn Dr. Flachowski genaueres hören. Uns war es bei den Überlegungen für das heutige Kolloquium wichtig, meine Damen und Herren, die preußische Staatsbibliothek aber nicht isoliert zu betrachten, sondern das Geschehen hier in Beziehung zu setzen zu den Entwicklungen in den anderen großen Bibliotheken des Deutschen Reichs. Daher freue ich mich sehr, dass wir mit Frau Susanne Wanninger und Professor Murray Hall zwei ausgewiesene Experten für die Geschichte der Bayerischen Staatsbibliothek bzw. der Nationalbibliothek Wien hier haben, die aus ihren Forschungen berichten werden, Unterschiede und Ähnlichkeiten zu Berlin herausarbeiten werden und die bibliothekspolitischen und personellen Vernetzungen in Gremien, Verbänden und Publikationsorganen untersuchen werden. Viel zu wenig wissen wir über individuelle Schicksale von Diskriminierten und insbesondere von den jüdischen Leserinnen und Lesern der Bibliotheken, so auch im Fall der preußischen Staatsbibliothek. Einzelne Vorfälle sind aktenkundig, in der Regel Provokationen durch NS-Aktivisten unter den Benutzern, die vermeintlich jüdische Mitbenutzer in Lesesälen oder am Ausleihschalter belästigten oder durch denunziatorische Eingaben an die Bibliotheksverantwortlichen anschwärzten. Hier versuchten die Leitungen häufig, durch Bestehen auf dem Benutzungsreglement, das in den ersten Jahren noch wenig direkte Restriktionen enthielt, und durch dilatorische Behandlung Zuspitzungen und Weiterungen zu vermeiden, die Parteistellen in die Angelegenheit hätten hineinziehen können. Allerdings betrafen schon im April 1933 die Boykottaktionen von NSDAP und SA auch die Staatsbibliothek. In seinem privaten Notizbuch hielt der Altgeneraldirektor Fritz Milkau fest, wie Aktivistentrupps jüdische Benutzer aus dem Lesesaal herausholten oder ihnen den Zugang versperrten. Mein Kollege Martin Holländer, Referent in der Generaldirektion, wird heute über den Germanisten und Theaterwissenschaftler Max Herrmann sprechen, als Benutzer der preußischen Staatsbibliothek. Zusehends beschnitten die seit 1933 sich verstärkenden antijüdischen Maßnahmen Herrmann die Forschungsmöglichkeiten an der Bibliothek, die er seit Jahrzehnten intensiv in Anspruch genommen hatte. Dennoch konnte er, letztlich dank seines Engagements im Förderverein der Bibliothek, auch nach 1938, als Juden die Benutzung der wissenschaftlichen Bibliotheken durch ministeriellen Erlass grundsätzlich untersagt wurde, noch bis 1942, dem Jahr seiner Deportation nach Theresienstadt, die Bestände der Staatsbibliothek, wenn auch unter unwürdigen Bedingungen, benutzen. Über das Schicksal der übrigen jüdischen Mitglieder im Verein der Freunde der Preußischen Staatsbibliothek wird uns ebenfalls heute Nachmittag Frau Gwendolin Merz von der Geschäftsstelle des heutigen Vereins der Freunde der Staatsbibliothek in ihrem Beitrag informieren. Der schillernden Persönlichkeit des Generaldirektors Krüss widmet sich das Referat von Cornelia Briel. Krüss, seit 1925 bis zum Kriegsende im Amt, trat erst 1940 in die NSDAP ein und war doch seit dem Machtwechsel der einflussreichste, reichsweit agierende Bibliotheksdirektor, ein Mann mit für die Nationalsozialisten in den Vorkriegsjahren höchst attraktiven internationalen Verbindungen, ein konservativ großbürgerlicher, dem NS-Staat als neuer Obrigkeit gegenüber uneingeschränkt loyaler Karrierebeamter. Entscheidungsgewohnt durch seine vormalige Tätigkeit als Leiter der Hochschulabteilung des preußischen Kultusministeriums, war er zugleich ein geschmeidig angepasster Technokrat, ohne eigenen ideologischen Eifer, dafür mit Interesse für organisatorische, technische und wissenschaftspolitische Herausforderungen, auf die Vorrangstellung seiner Bibliothek im Reich bedacht und entschlossen, die Möglichkeiten der neuen Zeit dafür zu nutzen. Unter dem Titel Vernichtung durch Verteilung widmet sich im zweiten Teil des Nachmittags meine Kollegin Michaela Scheibe, gleichsam Mechanik und Ökonomie des Bücherraubs im Herrschaftsapparat des Regimes, der Preußischen Staatsbibliothek und der ihr eingeordneten Reichstauschstelle als den Drehscheiben der Raubgutverteilung und den Wegen beschlagnahmter Büchersammlungen im Reich. Zuvor werden wir von Jutta Weber über die Erwerbung der Preußischen Staatsbibliothek an Nachlässen und Autographen während jener Jahre hören, und sie wird dabei auch die Beziehung zwischen der Bibliothek und den ihr oft durch langjährige Geschäftskontakte verbundenen Antiquaren und Händlern betrachten und diese, hoffe ich, stimmt noch so, am Beispiel des in der Staatsbibliothek aufbewahrten Firmenarchivs des emigrierten Berliner Antiquars Martin Breslauer illustrieren. Schließlich und zuletzt muss auf dieser Tagung auch von der Rolle der Bibliothekare im Krieg die Rede sein. 1940 wurde Generaldirektor Krüss auf sein Betreiben hin von Minister Rust zum Kommissar für die Sicherung der Bibliotheken im westlichen Operationsgebiet bestellt, dem als Organisationseinheit ein Referat Bibliotheksschutz beim Militärbefehlshaber der Wehrmacht in Frankreich zur Verfügung stand. In dieser Funktion überwachte vor allem Krüss-Mitarbeiter Hermann Fuchs, der zuvor das Projekt des Deutschen Gesamtkatalogs mit Leidenschaft geleitet hatte, das französische Bibliothekswesen. Der erste Direktor der Preußischen Staatsbibliothek, Josef Becker, wurde Kommissar für die wissenschaftlichen Bibliotheken im Protektorat Böhmen und Mähren. Eine Folge der Verbindung nach Frankreich war, dass auf einen entsprechenden Hinweis des von der Vichy-Regierung eingesetzten neuen Direktors der Bibliothèque Nationale von Krüss ab 1941 französische kriegsgefangene Offiziere, die im Zivilberuf Bibliothekare, Archivare oder Wissenschaftler waren, in der Handschriftenabteilung und in der Buchbinderei eingesetzt wurden und damit ein erheblich besseres Los erhielten, als es Kriegsgefangenen in Deutschland üblicherweise zugedacht war. Im gedruckten Programm unserer Tagung ist dazu ein Referat meiner Kollegin Ulrike Holländer angekündigt, das leider krankheitshalber entfallen muss. Ich verweise aber sehr gerne auf die umfassende Monographie von Frau Dr. Holländer zu dieser Facette der Kriegsgeschichte an der Preußischen Staatsbibliothek, die unter dem Titel Un Havre de Paix erschienen ist. Krüss, Fuchs und Becker verstanden, soweit erkennbar, ihre Aufgabe zuvorderst fachlich und waren wohl keine NS-Überzeugungstäter, auch wenn niemand von ihnen diese gewaltsame Ausdehnung des deutschen Bibliothekswesens kritisch gesehen zu haben scheint. Nach dem Krieg wurde ihnen von Seite der Betroffenen bestätigt, ihre Stellung nicht missbraucht, sondern tatsächlich überwiegend zugunsten der schutzbefohlenen Einrichtungen eingesetzt zu haben. Dies war vor allem gegenüber den auf Beutezüge ausgehenden Kräften der deutschen Okkupationsmacht bedeutsam, neben dem SD der SS und Sonderkommissionen des Auswärtigen Amtes, vor allem gegenüber dem sogenannten Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, der im Führerauftrag wertvolle Bestände, besonders Judaika, Freimaurerliteratur und anderes gegnerisches Schrifttum für die geplante NS-Elitehochschule und das ihr zugeordnete Frankfurter Institut zur Erforschung der Judenfrage abtransportieren ließ. Die Ansprüche von Rosenberg hatte im Grundsatz freilich auch Krüss akzeptiert. Durch ihre zentrale Stellung im Bibliothekswesen des Dritten Reichs und durch die Machtfülle ihres Generaldirektors und sein Zusammenspiel mit der Ministerialbürokratie besaß die Preußische Staatsbibliothek eine Scharnierfunktion für bibliothekarische Karriereverläufe und die Personalpolitik über die eigene Einrichtung hinaus. Damit war vorgezeichnet, dass auch im Kriegseinsatz Bibliothekare aus dem Umfeld der Bibliothek eine besondere Rolle spielen würden. Und um diesen Themenkomplex geht es im abschließenden Referat heute Abend von Herrn Olaf Hamann, Leiter unserer Osteuropa-Abteilung, der ihn auch aus der Perspektive der von der Wehrmacht besetzten Länder und der dortigen Fachkollegen betrachten und die Auswirkungen von Verlagerungen und Umorganisationen auf die einheimischen Bibliothekssysteme beurteilen wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen, wir haben ein ehrgeiziges und tagesfüllendes Programm vor uns, nach dessen Absolvierung wir aber die Preußische Staatsbibliothek und das deutsche Bibliothekswesen im NS ohne Zweifel in neuer Differenziertheit sehen werden. Eine umfassende Darstellung der Preußischen Staatsbibliothek in den Jahren des Dritten Reiches bleibt noch zu schreiben, auch nach den wertvollen Einzelstudien von Werner Schochow, auf die sich ein solches Vorhaben in jedem Fall stützen wird. Und dies ist, denke ich, ein ernsthaftes Desiderat, eines, dem auch die heutige Tagung nicht unmittelbar abhelfen kann. Gleichwohl können, so hoffen wir, die in den Vorträgen angesprochenen Aspekte zum politischen und institutionellen Umfeld, zu Personen, Akteuren wie Opfern, zur Entwicklung der Sammlung Bausteine für so eine Darstellung liefern. Wir wollen nach jedem etwa 20-minütigen Vortrag Raum für eine Diskussion lassen, ungefähr 10 Minuten, und auf Ihre aller rege Beteiligung daran freue ich mich. In der Mittagspause zwischen 13 und 14.30 Uhr finden Sie im Umfeld der Bibliothek und des Potsdamer Platzes Möglichkeiten zur leiblichen Stärkung. Wir haben die Pause bewusst ein bisschen großzügiger bemessen. Am Nachmittag bereiten wir für die Zeit zwischen etwa 16 und 17 Uhr hier vor dem Tagungsraum eine Kaffeepause vor und der Tag wird nach dem Schlussvortrag ab 19 Uhr bei einem Glas Wein eben dort ausklingen. Die Vorträge, ich deutete es schon an, die zu Arthur Spanier, zum Thema Raubgut und Reichstauschstelle sowie zu den Autographa gehalten werden, illustrieren wir durch eine kleine Vitrinenpräsentation dort hinten im Raum. Dafür gilt mein besonderer Dank den Referentinnen dieser Themen, die sich dafür also auch noch als Kuratorinnen engagiert haben und dem Ausstellungsteam der Abteilung Bestandserhaltung und Digitalisierung. Wir haben schon von Frau Schneider-Kempf gehört, dass die Vorträge in überarbeiteter, mit Quellenbelegen und Nachweisen angereicherter Form in einem Tagungsband im Laufe dieses Jahres erscheinen werden. Und ich sagte es schon, Sie finden dort am Eingang, wenn Sie es nicht gesehen haben, eine Liste, wo Sie uns Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen können, wenn Sie eine Nachricht haben möchten, sobald dieser Band erschienen ist. Lassen Sie mich bitte zum Schluss auch noch danken, auch von meiner Seite an erster Stelle allen Referentinnen und Referenten, die auf meine Anfrage nach einem Beitrag bereitwillig eingegangen sind. Sodann Frau Generaldirektorin Schneider-Kempf, die die Anregung zu diesem Kolloquium gegeben und seine Organisation mit lebhaftem Interesse und auch großzügig gefördert hat. Den Kolleginnen des Referats Öffentlichkeitsarbeit mit ihrer großen organisatorischen Erfahrung, seiner Leiterin Katja Dühlmeier, ganz besonders Katrin Spitzer und Sandra Kaspers für ihr, ich muss das hier einfach so sagen, bewundernswertes Engagement, auch in den Phasen, wo andere wichtige Veranstaltungen zu betreuen waren, und das war eigentlich ständig so. Dann den Kollegen der Zentralabteilung, besonders aus dem Inneren Dienst und der Haustechnik, ohne die ein reibungsloser Ablauf eines solchen Tages nicht möglich ist, namentlich Herrn Schottstedt, der eben noch am Ton war, und Herrn Zulawski. In der Generaldirektion meinem Kollegen Martin Holländer, der ein exzellenter Kenner der Hausgeschichte ist und in vielen Sachfragen für mich ein wertvoller Gesprächspartner war. Herrn Carsten Schmidt vom Staatlichen Institut für Musikforschung der Stiftung, der die Digitalisierung von Tondokumenten, die wir heute Nachmittag hören werden, besorgt hat und mich auch über das Rundfunkwesen der 1930er Jahre aufgeklärt hat, wo ich vieles nicht wusste. Und zuletzt meinen Kolleginnen Christine Morawski und Dana Geier aus meiner eigenen Abteilung Wissenschaftliche Dienste, die mich in der Vorbereitung für den Internetauftritt dieser Konferenz und auch am heutigen Tag unterstützen.